Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Was glauben Sie, welche Rolle spielt der seit bald 4 Jahren andauernde Krieg in der Ukraine im Alltag der meisten Niedersachsen heute überhaupt noch?
Es kommt teilweise natürlich ein bisschen auf die persönliche Betroffenheit an. Also viele haben ja mittlerweile Ukrainerinnen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Viele leisten immer noch Hilfeleistungen, fahren teilweise in die Ukraine. Andere sehen nur die Bilder vom zerbombten Kiew, Saporischschja, den anderen Städten. Ich glaube, den meisten geht das persönlich schon sehr nah. Ob sich das Leben dadurch komplett verändert, ob die Gefahrenperzeption, die Wahrnehmung eines Kriegs näher an sie herangekommen ist, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, bei den meisten Menschen löst das schon was aus. Und denen ist bewusst, dass man die Ukraine nicht alleine lassen darf.
Darauf werden wir gleich noch weiter eingehen, aber zunächst begrüße ich ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter, ich bin einer von 4 Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, und ich freue mich heute, Viola von Kramon bei mir zu haben. Herzlich willkommen zurück, sage ich mal.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich wieder hier zu sein.
Sie waren ja schon so 1,5 Mal, möchte ich sagen, Gast in unserem Podcast. Einmal waren Sie hier, einmal war ich in Brüssel und da haben wir kurz miteinander gesprochen. Diese letzten beiden Gespräche, die wir miteinander geführt haben, da waren Sie noch Mitglied des Europäischen Parlaments, Abgeordnete der Grünen. Das sind Sie seit der Europawahl 2024 nun nicht mehr. Aber was Sie waren, was Sie auf jeden Fall geblieben sind, eine Expertin für Osteuropa, für den Westbalkan, für die Ukraine. Und wie Sie dieses Thema jetzt in neuer Funktion weiter bearbeiten und vorantreiben und wie man daran auch mitwirken kann, darüber wollen wir heute sprechen. Unter anderem. Aber beginnen wir vielleicht erst einmal so. Fehlt Ihnen eigentlich Ihre Arbeit im Parlament?
Ich war schon und bin eigentlich schon leidenschaftliche Politikerin und insbesondere im Europaparlament muss ich sagen, dass das, was Sie eben in Ihrer Eingangsfrage mit der Ukraine gefragt haben, ich natürlich viel mehr Möglichkeiten hatte, der Ukraine zu helfen, als einzelne Person jetzt in Südniedersachsen. Und ich habe schon gemerkt, und ich habe natürlich noch einen engen Kontakt zu sehr vielen früheren Kolleginnen und Kollegen oder auch Mitarbeiterinnen, und merke schon, dass die sagen, Mensch, schon schade, dass du nicht mehr da bist, du fehlst da, deine Stimme fehlt da. Und klar, das ist irgendwie etwas Wehmut und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das fehlt mir nicht. Man findet natürlich immer neue Dinge, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber mir hat die Arbeit schon sehr viel Freude bereitet und ich habe auch gemerkt, dass ich da an vielen Stellen einen Unterschied machen konnte.
Ich war persönlich sehr gespannt darauf zu erfahren, wie Sie denn weitermachen, was Sie denn als nächstes Projekt angehen vielleicht oder wie Sie sich weiter politisch einbringen wollen. Und dann war da auf einmal diese Mail in meinem Posteingang, ein Save the Date für die Auftaktveranstaltung des Forums für wehrhafte Demokratie e.V., Ihr Name im Absenderfeld. Bringen Sie uns doch mal auf den neuesten Stand. Was ist denn das Forum für wehrhafte Demokratie? Wer steckt da dahinter und wieso haben Sie diesen Verein gegründet?
Das ist eine sehr lange Frage und ich versuche da möglichst kurz und knapp und sachlich darauf einzugehen. Also der Krieg oder die Vollinvasion Russlands in der Ukraine, die jetzt seit 4 Jahren anhält, ist ja nicht so aus dem Blauen gekommen, sondern die wurde vorbereitet durch Russland, durch die sogenannte hybride Methoden. Und diese hybriden Methoden sehen wir in immer stärkerer Form auch bei uns. Hier in Hannover, in Göttingen, in Oldenburg, in vielen anderen Teilen des Landes. Und als Abgeordnete habe ich versucht, das so ein bisschen zu dokumentieren. Also zu gucken, was gibt es an Sabotage, an Spionageakten? Wo merkt man, dass russische Destabilisierungskampagnen durch Desinformationskampagnen, durch neue Instrumente, wie man gesellschaftliche Gruppen destabilisiert. Wir haben die Angriffe vor den Wahlen gesehen durch vermeintliche Terroristen. Wir wissen jetzt, dass das sogenannte Low-Level-Agents sind, die von Russland bezahlt werden und angestiftet werden und vieles, vieles andere mehr, was unser Leben hier verändert. Und weswegen ja auch viele, die in dem Bereich tätig sind, gemerkt haben oder festgestellt haben, wir sind natürlich nicht im richtigen Krieg, also militärisch angegriffen, über Bomben werden wir nicht, aber hybrid angegriffen werden wir jeden Tag, mehrmals. Und anders als in den Ländern Estland, Finnland, Schweden, Polen oder auch Tschechien, hat die Bevölkerung hier nicht den Eindruck, dass die Gefahrenlage sich groß geändert hat. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Und ich war natürlich 3,5 Jahre im Sonderausschuss für die oder gegen die Einmischung externer Akteure in die demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, also langer Titel. Eigentlich ging es darum, dass man gucken wollte, wie kann man sich vor Desinformation schützen. Und da haben wir sehr viel aufgeschrieben. Ich glaube, wir hatten insgesamt 154 verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen, die man eigentlich in den Mitgliedstaaten der EU umsetzen sollte. Und als dann klar war, dass ich nicht wieder einziehen werde ins Europäische Parlament, aber die Gefahrenlage ja da ist und ich gesehen habe, dass wir weder auf der kommunalen noch auf der Landesebene noch auf der Bundesebene genug machen, um unsere Bevölkerung zu informieren, habe ich gedacht, na gut, dann muss man halt vor Ort einfach mal anfangen und schauen, ob man da nicht so eine Mittlerposition einnehmen kann. Besser informieren, Analysen zu verteilen, Leute einzuladen, die stärker vor Ort, entweder im Ausland oder in Berlin oder an anderen Stellen für das Thema zuständig sind. Und dass man so Stück für Stück die Bevölkerung nicht nur aufweckt, sondern ermuntert, stärkt, sensibilisiert, aber auch besser vorbereitet auf diese Krisenfälle und auf die Krisenszenarien. Und da haben wir uns entschieden, erstmal einen Verein zu gründen und, wie Sie sagen, mit einer größeren Auftaktveranstaltung das Thema zu besetzen.
Sowohl über die Analyse, dass Sie gesagt haben, das Thema ist zwar auf der EU-Ebene vielleicht schon gut bearbeitet, aber es kommt noch nicht so richtig auf den darunterliegenden Ebenen an. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher immer wieder sprechen, aber auch auf die konkrete Arbeit Ihres Vereins, wie Sie darauf eine Antwort geben wollen. Das soll jetzt noch weiter Thema sein. Ich fasse es mal so zusammen, Sie wollen das Bewusstsein ja nicht nur oder nicht konkret für den Krieg in der Ukraine, sondern vor allem ja eben für die Art und Weise dieser Kriegsführung Russlands, die ja längst über die Ukraine hinausgeht, wecken oder wachhalten. Wahrscheinlich eher wecken in vielen Fällen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, vor allem, weil ja dieser Krieg jetzt schon 4 Jahre andauert. Also bestimmte Dinge nutzen sich ab. Die Erregung war damals vor 4 Jahren ja eine sehr große. Inzwischen gewöhnt man sich einfach an viele Bilder, die man sieht oder sieht sie auch gar nicht mehr, weil sie gar nicht mehr in der Medienöffentlichkeit diese Resonanz hervorrufen. Außerdem gibt es viele, viele andere internationale geopolitische Krisen, Kriege, die in der Zwischenzeit aufgekommen sind, aber auch innenpolitische Konflikte, die wir haben. Ist es schwierig, da überhaupt dieses Thema noch voranzubringen? Und wie ist denn die Resonanz bisher so auf die Arbeit Ihres Vereins?
Wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger in Steglitz-Zehlendorf zu dem Thema befragt hätten, nach 3-4 Tagen Stromausfall, hätten die wahrscheinlich ganz anders reagiert. Das heißt, wir tun so, als sei der Krieg weit weg. Es kann aber sein, dass durch einen Sabotageakt große Teile von Niedersachsen oder Regionen oder Städte keinen Strom mehr haben. Und dann mit einmal ist die Betroffenheit unmittelbar. Und dann mit einmal sehen wir, sind wir vorbereitet? Haben wir Privatvorsorge getroffen? Haben wir in unserer Nachbarschaft Vorsorge getroffen? Gibt es überhaupt die Kommunikation, die wir brauchen, damit wir wissen, was wir im Krisenfall zu tun haben? Ja, dieser Krieg scheint weit weg. Aber ganz ehrlich, unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Ebenen zu bearbeiten. Das ist einmal quasi die Informationsebene, also mehr darüber zu berichten, wie waren denn die vorbereitenden Maßnahmen Russlands in der Ukraine, bevor es zur Vollinvasion kam. Was hat man alles gemacht, um die Bevölkerung zu verunsichern, zu destabilisieren, um die Leute auch zur Flucht zu bewegen, nicht mehr an den Staat zu glauben und vieles andere mehr. Parallelen sieht man hier. Was hat Russland getan, um sogenannte Schläfer auszubilden? Das heißt, mit Personengruppen im Land zusammenzuarbeiten, die im Krisenfall massiv, auch mit Gewalt, gegen diesen Staat arbeiten wird. Wir lesen häufiger, dass das auch hier in Deutschland der Fall ist. Aber es wird nicht offen darüber kommuniziert, wie groß die Gefahr ist. Auch da glaube ich, es wäre gar nicht so schlecht, auch als Bevölkerung, als Bürgerin dieses Landes mehr darüber wüsste. Und auch darüber versuchen wir, mehr aufzuklären. Also, dass das Thema zieht, sagen wir es ruhig so plump, und dass die Leute sich interessieren, haben wir gemerkt. Unsere Auftaktveranstaltung war extrem gut besucht. Also wir hatten 180, 200 Leute da. Und wir haben jetzt auch eine große Gruppe an Leuten, die sich zum Beispiel in unseren Newsletter eingeschrieben haben. Wir haben auch neue Mitglieder gewonnen. Wir haben also durchaus Leute dazu bewegt, sich des Themas anzunehmen und vielleicht auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Also von daher würde ich sagen, das war erstmal ein großer Erfolg. Und das war auch die richtige Entscheidung, den Verein zu gründen, das Thema zu besetzen und zu sagen, wir machen das nicht nur in Berlin, weil uns wurde gesagt, ach, mach das doch nicht in Göttingen oder mach das doch nicht in Niedersachsen, mach doch sowas in Berlin. Aber in Berlin machen das schon ganz viele. Wir müssen raus aus diesen Blasen, wir müssen raus aus diesen Expertengruppen, wir müssen raus aus diesen kleinen Zirkeln, wir müssen raus aus der Hauptstadt, wir müssen die Menschen außerhalb der Hauptstädte erreichen. Und das war mein erklärtes Ziel. Und dann ist es mir ganz egal, ob das in Flensburg, in Memmingen und Mönchengladbach oder in Chemnitz ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal den Anspruch erheben, darüber zu informieren. Gerne mit Expertinnen und Experten, aber vor allem sollen die Leute in der Lage sein, Fragen zu stellen, ihre Anliegen loszuwerden, ihre Unsicherheiten vielleicht auch zu äußern oder zu dokumentieren. Und dann kann man ins Gespräch kommen und erst danach, glaube ich, kann man auch wieder sozusagen mit vertrauensbildenden Maßnahmen dann arbeiten.
Sie haben die Sorgen angesprochen. Mir geht es so, dass wir ja schon seit 4 Jahren über Begriffe wie Zeitenwende, Kriegstüchtigkeit, Verteidigungsfähigkeit sprechen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass die Menschen, viele Menschen, mit Angst darauf reagieren und eigentlich diese Diskussion gar nicht führen wollen. So, mich persönlich betrifft das, weiß ich nicht, ich würde sagen seit 1,5, 2 Jahren, dass ich mich auch beruflich intensiver damit auseinandersetze. Und wann immer ich dann im Freundes- und Familienkreis mal diese Themen anschneide und dann so sage, was ich hier so mitbekommen habe und was da so für Diskussionen laufen, was für Vorbereitungen laufen, dann gibt es da erstmal vielleicht ein bisschen Interesse und dann ganz schnell wird das Thema eher weggeschoben. Und was man dann so hört, sind ja Sachen wie, naja, 2029 ist ja weit weg, also das Jahr, in dem wir irgendwie verteidigungsfähig sein wollen, was ja gar nicht stimmt, 2029 ist ganz bald. Oder wenn es den Wehrdienst geht, sagen vielleicht viele, ja, ich bin ja nicht mehr 18 oder mich betrifft das gar nicht. Und wenn man keine Kinder hat, dann ist man da ja auch erstmal weit von weg. Aber warum würden Sie sagen, doch, das betrifft uns alle und wir sollten uns unbedingt alle damit auseinandersetzen?
Also ganz klar, Russland hat imperialistische Absichten. Ob uns das morgen mit einem Bombenhagel trifft oder ob es mit subtileren Methoden geschieht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Putin sich nicht mit Teilen der Ukraine am Ende zufrieden geben wird, sondern er wird gerade jetzt, wo Donald Trump nicht mehr seinen ultimativen Schutz für die NATO garantiert, er wird es irgendwann testen. Und damit es aber gar nicht dazu kommt, ja, müssen wir als Gesellschaft zeigen, egal was ihr versucht, wir sind gut vorbereitet. In vielen Ländern klappt das extrem gut. Und desto näher man an Russland dran ist, umso besser sind die Länder vorbereitet und umso weniger Angst haben sie. Weil es für sie selbstverständlich ist, sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Wenn sie mit jungen Finnen, Schweden, Esten, Letten, Polen, Tschechen sprechen, haben sie ein ganz anderes Gespür, wie wichtig für die Freiheit ist, die Verteidigung der Freiheit und wie selbstverständlich es ist, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind, die resilient sind. Das heißt, dieses Konzept der Gesamtverteidigung, was bei uns jetzt ganz langsam erst erklärt wird, aufgeschrieben wird, versucht wird, irgendwie in die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten zu diffundieren, ist dort selbstverständlich. Sie können einen Esten oder eine Estnin in der Nacht wecken und fragen, wo ist deine Rolle im Krisen- und im Kriegsfall? Die kann Ihnen das erklären. Da müssen wir hinkommen. Das heißt, was wir hier schaffen müssen, ist nicht so sehr zu sagen, ja, braucht es eine Wehrpflicht, ja oder nein, sondern jede Person muss am Ende verstehen, nur wenn ich gut vorbereitet bin, ist diese Gesellschaft als Gesamte resilient. Das heißt, wir können uns nicht irgendwie darauf zurückziehen, dass wir ein bisschen Wehrpflicht machen oder genug Geld in das Militär investieren. Wir sehen ja jetzt schon, Panzer sind vollkommen überflüssig oder fast vollkommen überflüssig geworden. Es wird ein Drohnenkrieg, es wird ein technologisches, ein innovativer militärischer Einsatz. Da brauche ich vielleicht vieles von dem, was vermeintlich jetzt wichtig ist, gar nicht mehr. Ich brauche ganz neue Kompetenzen, aber ich muss natürlich auch
im Zweifelsfall wissen, dass der Staat nicht alles lösen kann. Ne? Und das war zum Beispiel bei unserer Auftaktveranstaltung sehr gut. Also wir hatten sehr viele, insbesondere auch Journalistinnen und Journalisten aus dem Bereich, wir hatten Expertinnen aus dem Bereich, die gesagt haben, im Krisenfall wird diese Autobahn gesperrt, weil natürlich eine Verlagerung von Truppen Vorrang für militärische Fahrzeuge bedeutet, weil die Deutsche Bahn dann in den Logistik-Hub fürs Militär einsteigen muss und vieles andere mehr. Das heißt, es wird Lieferschwierigkeiten für die Supermärkte geben. Und da ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir uns bevorraten, dass wir in der Lage sind, für eine gewisse Zeit auszukommen mit dem, was wir haben und dass wir uns untereinander kennenlernen, dass wir uns absprechen und vieles andere mehr. Und das muss jetzt beginnen. Und wir haben vielleicht gar nicht bis 2029 Zeit. Und ich fühle mich besser, wenn ich weiß, ich bin vorbereitet und ich weiß, dass meine Nachbarschaft vorbereitet ist, mein Dorf vorbereitet ist, mein Kreis vorbereitet ist, als wenn ich einfach Augen zumache. Dadurch geht das Problem ja nicht weg. Ganz im Gegenteil.
Auf der Website Ihres Vereins haben Till Köhler und Jakob Gebhardt einen Aufsatz veröffentlicht, der sich ganz allgemein damit auseinandersetzt, wie hybride Konflikte demokratische Gesellschaften angreifen. Das kann man vielleicht so ein bisschen verstehen als das Leitdokument für Ihre Arbeit, für die Arbeit Ihres Vereins. Wenn man das gelesen hat, weiß man schon mal ganz gut, was bearbeiten Sie da im Weiteren. Die beiden schreiben darin von einem diffusen Nebel, der die Grenzen zwischen Krieg und Frieden inzwischen ausmacht. Es gibt also nicht mehr die klare Trennung in, wir haben Friedenszeiten, wir haben Kriegszeiten, es gibt eine Kriegserklärung, es gibt einen Angriff und dann weiß man eben, jetzt ist der Schalter umgelegt. Das ist vielleicht auch Teil der Schwierigkeit, ja auch der kommunikativen Schwierigkeit, denn sowas führt ja auch zu diffusen politischen Aussagen wie, wir sind nicht mehr im Frieden, obwohl man gleichzeitig tunlichst vermeidet zu sagen, wir sind irgendwie im Krieg oder so. Es wird weniger stark ausbuchstabiert, weniger gut erklärt, würde ich deswegen auch sagen. Meinen Sie denn, dass diese Unschärfe in der Sprache der Politik ein Problem ist, weil dadurch die Bedeutung der Lage den Menschen nur noch so schwer vermittelt werden kann?
Ja, niemand möchte jemanden in Angst versetzen. Also ich glaube, das ist das Letzte, was wir brauchen. Und natürlich hat die Geschichte, diese sehr dunkle Geschichte in Deutschland dazu geführt, dass wir uns mit dem Thema Krieg glücklicherweise und auch durch die Einbindung in der Europäischen Union nicht mehr beschäftigen mussten. Und selbst in der Bundeswehr wurde Krieg ja eigentlich immer durch die Linse des Friedens definiert und durchdekliniert. Und das muss sich jetzt massiv ändern. Das heißt aber nicht, dass wir eine militante Gesellschaft brauchen, sondern das heißt, dass wir das Gefahrenszenario, die Wahrnehmung anders sehen müssen. Das heißt, dass wir realistisch sein müssen bei dem, was auf uns zukommen kann. Im besten Fall passiert ja nichts, dann ist es wunderbar. Aber wenn was passiert, glaube ich, dass wir jetzt Klartext reden müssen, jetzt die unterschiedlichen Szenarien durchdeklinieren müssen, erklären müssen, was mache ich im Fall A, B, C, D, welche Möglichkeiten habe ich, an wen kann ich mich wenden, wie funktionieren die Sirenen, wie werde ich über mein Telefon erreicht, wie viel Wasser, wie viel Elektrizität und Powerbanks und so weiter sollte ich vorbeugen. Und das erscheint einem vielleicht, wenn man bisher mit dem Thema noch nichts zu tun hatte, sehr viel. Aber wenn ich mich so ein bisschen reinlese und wenn ich sehe, wie eben auch andere europäische Staaten da mit dem Thema umgehen, dann ist das ganz normal. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Die Angst ablegen, rational, sich gut vorbereiten, sich informieren. Und ja, wir müssen auch von der Politik, glaube ich, erwarten, dass sie uns besser und klarer informiert und dass sie stärker die Leute auch auf die Gefahren hinweisen. Weil, wie gesagt, ich befürchte, dass wenn die Leute sagen, ach, das betrifft mich ja alles nicht oder das ist ja ganz weit weg oder es wird ja schon nicht passieren oder Bundeswehr wird uns irgendwie schützen, dass es angesichts dieser diffusen, hybriden Bedrohungsmöglichkeiten, die bestehen und auch der Unterminierung von staatlichen Strukturen, die ja an einigen Stellen auch schon sichtbar geworden sind. Immer wieder gibt es ja Anklagen, wo man sieht, also es gibt ja immer wieder Gruppen, die davon träumen, den Staat zu überwältigen, die Demokratie zu zerstören. Ja. Und wir haben ja auch Parteien, die das eigentlich in ihrem Programm mitführen und die wiederum relativ nah auch an russischen Entscheidungsträgern dran sind. Ja. Nicht nur durch regelmäßige Besuche, auch durch finanzielle Zuwendungen, vieles andere mehr. Und ich glaube schon, dass das gut ist, wenn wir über diese Fakten reden. Das ist eine Bedrohung unserer Sicherheit. Das ist eine Bedrohung unserer Freiheit. Das ist eine Bedrohung unseres Lebens, unserer Demokratie, unserer Institutionen. Und warum sollte man da die Augen zumachen? Ich denke, es ist besser hinzugucken und gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie man sich dagegen wehren kann.
Sie haben ja jetzt im Verlauf des Gesprächs schon häufiger Ereignisse genannt, die man vielleicht darunter subsumieren kann. Das ist irgendwie ein Aspekt von hybrider Kriegsführung gewesen. Gibt es da irgendwie systematisch gesprochen ja 5 Arten, die man darunter fasst, dieses 5D-Modell nennt man das. Da ist es in den deutschen Vokabeln Desinformation, digitale Angriffe, politische Destabilisierung, Druck durch Wirtschaft und Energie und direkte militärische Gewalt. Nun ist die direkte militärische Gewalt wahrscheinlich das, was man noch am ehesten erkennen kann, was aber wahrscheinlich am seltensten uns hier in Deutschland betreffen wird. Die anderen Dinge kann man vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Ein Problem, das ich damit habe, ist, dass ich die Sorge habe, wenn ich jetzt das überall sehe, dass ich in so eine verschwörungstheoretische Ecke komme. Da ist also die gekonnte Unterscheidung vielleicht das große Kunststück. Wie wollen Sie denn da mit Ihrem Verein vorgehen oder wie erleben Sie das selber, wenn Sie diese Ereignisse sehen? Woher weiß ich denn dann, was richtig ist? Also Sie haben gesagt, die Anschläge, die es vor der Bundestagswahl gegeben hat, die bei denen ich auch irgendwie ein Gefühl hatte von, das ist doch merkwürdig, eine merkwürdige Häufung. Und wann kam denn der Moment, wo wir dann wussten, ja, es ist tatsächlich so. Ich habe es nicht öffentlich erlebt. Also für mich wurde es nicht öffentlich angesprochen.
Genau, das halte ich für einen Fehler. Ich glaube, in Deutschland gibt es halt die Tradition, ja, wenn es nicht hundertprozentig nachweisbar ist, wenn ich nicht ganz sicher weiß und den Urheber auch wirklich nennen kann, dann sollte ich tunlichst da nicht spekulieren. In anderen Ländern ist das anders. Da geht man da viel, entweder vielleicht, weil die Geheimdienste mehr preisgeben. Aber auch hier sieht man ja eine Änderung. Wir sehen ja, dass der neue BND-Chef Martin Jäger da auch wirklich einen Kulturwandel reinbringt, dass auch Sachen klarer benannt werden, dass Gefahren klarer kommuniziert werden und dass möglicherweise daraus auch eine neue Kommunikation, weiß nicht, ob das dann das Innenministerium ist, BND selbst oder vielleicht das Außenministerium, Verteidigungsminister, das kann ich nicht sagen, aber ich würde mir wünschen, dass da Gefahren klarer benannt werden. Wir wissen zum Beispiel, dass die Wagner-Gruppen immer wieder versucht haben, solche Sleeping Agent oder Low-Level Agent hier anzuwerben über Telegram-Kanäle, dass das Leute sind, die teilweise mit sehr wenig Einkommen, sozial schwache Personen, die vielleicht auch in einer psychischen Ausnahmesituation waren. Und das hat man dann ja auch bei den Anschlägen durchaus gesehen. Und dass das ein systematischer Ansatz war, das war vielen von uns relativ schnell klar. Aber man hat dazu nie ein öffentliches Statement gefunden. Beruhigt die Menschen das? Ich würde sagen, nein. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine Sonderstaatsanwaltschaft haben, dass wir eine Taskforce im BMD und im Verfassungsschutz haben und dass die dann irgendwann auch vor die Presse gehen und sagen, wir können es natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit so nachweisen, aber dass die Telegram-Kanäle, das muss doch nicht ein Journalist oder ein Bellingcat oder ein Think Tank aufdecken. Das können doch auch unsere Institutionen, unsere Dienste aufdecken und dann darüber reden. Und ich finde, in dieser Richtung hätte man schon viel früher, viel schneller, viel mehr auch aufklären und kommunizieren können, ja.
Es würde, glaube ich, auch mein Vertrauen in Institutionen, also in die staatlichen Institutionen stärken, wenn der Staat da offener mit uns spricht, klarer kommuniziert, wie eine Bedrohungslage ist. In der Tat, es ist ja in Deutschland allgemein so, dass wir Bedrohungslagen nicht offen kommunizieren, aus Sorge daraus jemanden zu verunsichern. Meine Wahrnehmung ist, das verunsichert eher noch mehr. Es bleibt alles so im Ungefähren und wenn nichts klar ist, kann es alles sein. Das ist manchmal vielleicht noch schlimmer, wenn die Fantasie mit einem durchgehen kann. Also könnte man festhalten, wir brauchen einen Kulturwandel auch in den politischen, staatlichen Institutionen, was die offene Kommunikation angeht, aber auf der anderen Seite auch bei einer Bevölkerung, die vielleicht sich zu sehr ausgeruht hat, vielleicht sich mit bestimmten Dingen auch gar nicht beschäftigen wollte.
Ja, so würde ich das auf jeden Fall sehen, denn was wir immer wieder feststellen ist, es gibt auch die gleichen Versuche und Sabotageakte in anderen Ländern. In Polen haben wir kurz danach eine Festnahme und ein klares Statement, diese Person arbeitet für den russischen GRU, also Auslandsgeheimdienst, für den FSB, für den Inlandsgeheimdienst und so weiter. Es gibt eine klare Zuschreibung. Wir haben einen Täter und wir wissen, wir werden sie dagegen, oder also die Politik sagt klar, wir werden euch und sie davor schützen in Zukunft. Bei uns ist es diffuser. Und wie Sie sagen, mein Gefühl stärkt es nicht unbedingt. Aber ich glaube, da wird demnächst auch einiges sich ändern. Ich sehe schon, dass es wichtiger wird, da ein bisschen stärker in die Offensive zu gehen. Wir sehen mittlerweile, der BND hat einen aktiven Instagram-Account. Da wird jetzt mehr und mehr, glaube ich, sensibilisiert. Da werden auch Sachen ausprobiert. Da wird vermutlich jetzt auch geguckt, wo man jetzt Leute auch durchgewinnen kann, denn am Ende, eins ist wichtig, die Akzeptanz der staatlichen Stellen, die muss natürlich erhalten bleiben. Also wenn dann andererseits, genauso wie Sie sagen, wenn Angst geschürt wird, wenn Leute es nicht verstehen, nicht glauben oder was auch immer, dann bringt vielleicht diese kommunikative Strategie auch nichts. Und das habe ich ja durchaus, muss ich ganz ehrlich sagen, in Brüssel erlebt. Ich habe sehr früh davor gewarnt, dass russische hybride Kriegsführung schon ab Mitte 22 bei uns hier in Deutschland unterwegs war. Und wir haben das einfach nur festgehalten, was jeden Tag in den Medien wiederzufinden war, wenn Unfälle passiert waren, wenn der Nordostseekanal durch eine chemikalische Flüssigkeit für mehrere Tage gesperrt war und. Jeden Tag war irgendein Unfall. Irgendwo waren Drohnenüberflüge über Kasernen, irgendwo waren Mittelchen reingeschüttet. Also immer wieder Sand ins Getriebe gestreut. Aber man hat nie ein politisches, echtes Statement dazu gehört. Und wie gesagt, ich glaube, man kann das attributieren. Man kann vielleicht nicht 100% mit Sicherheit irgendwas feststellen. Aber allein darüber zu sprechen, aufzuklären, mit Expertinnen und Experten dann in den Dialog zu treten, würde ich schon für einen Riesengewinn erachten.
Und Sie mit Ihrem Verein wollen ja auch eben einen Beitrag dazu leisten, zu dieser Gesamtverteidigung, indem Sie aufklären und erklären mit verschiedenen Veranstaltungsformaten, die Sie dort jetzt machen, oder auch Aufsätze, die Sie veröffentlichen. Sie haben ja damit offenbar eine Lücke gefunden, in die Sie reingehen wollten, wahrscheinlich meinten reingehen zu müssen, weil die Lücke nicht da sein darf. Aber ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen. Finden Sie nicht, dass andere politische Akteure fahrlässig da eine Lücke offen lassen und viel stärker reingehen müssen? Wessen Aufgabe müsste es konkret sein? Sie haben gerade ein paar Beispiele genannt, aber wenn Sie es konkreter adressieren müssten, wer muss denn klarer kommunizieren und sagen, wo die Bedrohungslage steht, aber auch wie wir uns darauf vorbereiten?
Also ich würde, es gibt hoffentlich bald einen nationalen Sicherheitsrat, der vielleicht auch eine Kommunikations-, eine Presseabteilung, eine Medienabteilung hat. Wir haben gesehen, die Bundeswehr hat Mitte letzten Jahres ein 17-seitiges Papier, das heißt Gesamtverteidigung, ins Netz gestellt, ohne irgendeine Anleitung. Warum? Ja, warum sagt man nicht, hier sind 5 Leute, die könnt ihr buchen, wir kommen zu euch in den Landkreis, in die Stadt, in die Gemeinde, in die Schule, was auch immer, und erklären euch, was wir damit meinen und wie ihr vielleicht auch Teil dieser Gesamtverteidigung werden könnt. Das passiert aber nicht. Ja? Da würde ich mir wünschen, dass es Landeszentralen für politische Bildung, Bundeszentralen für politische Bildung, Bundespresseamt, Nationaler Sicherheitsrat, die müssen halt was ausarbeiten, die müssen Pakete anbieten, damit so kleine zivilgesellschaftliche Institutionen wie wir damit arbeiten können, damit Schulen das buchen können, damit andere Multiplikatoren und Multiplikatoren das aufnehmen können und sagen können, ah ja, da informiere ich mich mal. Da buche ich doch mal einen Vormittag oder da gehe ich doch mal am Nachmittag hin oder da höre ich mir mal was online an. Irgendwas in der Richtung. Moment, es passiert hier schon viel. Es gibt ja viele Podcasts, es gibt ja viele Expertinnen, aber das ist alles so sehr stochastisch, zufällig. Man kann da viel aufschnappen, aber dass sie jetzt in der Schule zum Beispiel Media Literacy haben oder dass sie eine systematische Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer haben oder dass sie in den Betrieben mit Betriebsräten arbeiten, dass sie an der DHK eine Weiterbildungsserie für Human Resources haben, also für Personalbevollmächtigte haben, auch um zu gucken, wen hole ich mir in den Betrieb, wie kann ich dort meine Sicherheit erhöhen und, und. Es gibt ja ganz viele Ansatzpunkte, wo wir uns besser schützen, besser vorbereiten und besser informieren müssen. Und da sehe ich im Moment noch keinen systematischen Ansatz. Ich glaube nicht, dass das nur eine Stelle machen muss, sondern ich glaube, dass man so ein bisschen sich überlegt, wie kann ich diese Idee der Gesamtverteidigung so runterbrechen, dass die Leute es verstehen, dass sie mitmachen, dass sie Vertrauen haben und dass sie sagen, ja genau, so ungefähr stelle ich mir einen Staat vor.
Hier in Niedersachsen hat die Landesregierung im vergangenen Herbst auch ein bisschen auf Druck aus bestimmten Verbänden einen sogenannten sicherheitspolitischen Dialog initiiert. Ungefähr alle Verbände, die es hier in Niedersachsen gibt, alle Verbände, Kammern, Kommunen, Institutionen sollen darin eingebunden sein und in verschiedenen Arbeitsgruppen wird jetzt aus verschiedenen Perspektiven Sicherheitspolitik bearbeitet, besprochen. Es werden auch Netzwerke gebildet. Wie gut diese Arbeit läuft, versuchen wir auch gerade als Journalisten ein bisschen herauszufinden. So viel Zeit ist es ja noch nicht, aber man muss auch sagen, es hat ja lange gedauert, bis es irgendwie, bis die Zeitenwende politisch da angekommen ist. Auch so ein Gesamtbild ergibt sich daraus, glaube ich, eben noch nicht, weil ja viele Einzelgruppen einzelne Aspekte betrachten und man ja auch über so ein Gesamtbild wie den Operationsplan Deutschland gar nicht so offen reden kann, denn das ist ja Verschlusssache, mindestens vertraulich eingestuft. Deswegen so richtig weiß man ja nicht, wo es hingehen soll. Deswegen kann vielleicht auch nicht jeder einzelne Akteur so richtig begreifen, was denn seine Rolle als kleines Zahnrad in einem ganzen Gefüge darstellen soll. Würden Sie aber insgesamt sagen, dass dieser Ansatz der Landesregierung schon in die richtige Richtung geht? Ein bisschen das ist, was Sie da gerade beschrieben haben, nur runtergebrochen aufs Land?
Ja, auf jeden Fall. Wenn das sozusagen die ersten Ansätze sind, wie man Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einbinden muss, will, wird und wenn dann daraus auch wieder Eigeninitiative entsteht, glaube ich, geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Zum Operationsplan Deutschland soll, soweit ich informiert bin, eine nicht verschlüsselte Version entstehen, also sozusagen für den militärischen Teil, die dann auch rausgegeben wird, die natürlich kürzer ist und nicht ganz so delikat. Und es soll aber auch für den zivilen Teil, also für die Katastrophenschützer und Bevölkerungsschützer, soll es auch nochmal eine Art Operationsplan geben, der natürlich dann wahrscheinlich auch anders kommuniziert wird. Wann das der Fall sein soll, weiß ich nicht, aber es hieß irgendwie schon noch in der ersten Jahreshälfte so. Und das, glaube ich, wäre natürlich auch gut dann für das Land Niedersachsen, das aufzugreifen und mit den vorhandenen Informationen, die nicht verschlüsselt sind, auch stärker dann in die Kommunikation, aktiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Das eine sind die Akteure, die quasi gebraucht werden, also Blaulichtorganisationen, kommunale Vertreterin oder Polizei oder wer auch immer dann im Krisenfall da eingebunden werden muss. Aber auch das haben wir natürlich jetzt schon an verschiedenen Stellen gehört. Wir haben immer noch gar keinen Überblick, wer eigentlich auf welcher Liste steht und welche Organisation im Kriegsfall oder im Krisenfall, muss ja nicht kein Kriegsfall sein, tätig sein wird. Also das heißt, wenn jemand Reservist ist, ist er vielleicht trotzdem noch beim THW oder ist er halt trotzdem noch vor Ort irgendwie in der Kommune oder ist er vielleicht doch noch in irgendeiner anderen Institution. Also das heißt, einen Überblick zu bekommen, mit wem kann ich eigentlich rechnen, ja, und wie viele Personen habe ich, genauso bei den Fahrzeugen, wie viele Personen und wie viele Fahrzeuge stehen mir denn zur Verfügung. Also da glaube ich, wäre es gut, wenn man das relativ schnell umsetzen könnte.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Bundeswehr natürlich schon immer mehr jetzt wieder in die gesellschaftliche Mitte rückt, wo ja viele in Deutschland sie lange Zeit gar nicht haben wollten. Bundeswehr hat man ja eher, naja, an den Rand gedrängt, weil man sich mit Krieg und mit Militär nicht beschäftigen wollte. Bundeswehr geht an die Hochschulen, Zivilklauseln werden aufgehoben, militärische Forschung wird normalisiert, aber auch die Industrie, also die IHK zum Beispiel, begrüßt ja durchaus, dass jetzt viel investiert wird in den Industriestandort, also in die militärische Aufrüstung, weil da auch die Industrie von profitiert. Dual Use ist da dann auch noch ein Schlagwort. Ja, das kann man halt auch kritisch sehen. Und ist das eigentlich eine Perspektive, die in Ihrem Forum auch diskutiert wird? Oder wie betrachten Sie eigentlich das, was Kritiker dieser Tendenz sagen?
Also ich hoffe und denke, dass wir immer wieder auch Veranstaltungen anbieten werden, wo natürlich auch die Stimmen zu Wort kommen werden, die das Ganze ganz anders sehen. Also das gehört zur Demokratie dazu, dass das ein offener und fairer und freundlicher und respektvoller Umgang ist, auch mit Menschen, die sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich mag diese Aufrüstung nicht, ich will auch mit Militär nichts zu tun haben, ich will auch nicht, dass die, wie Sie sagen gerade, den Kontakt zu den Hochschulen und zu den Schulen suchen. Ich habe dafür volles Verständnis. Ich denke mir nur, aber was mache ich im Krisen- und im Kriegsfall? Ich habe für alle Verständnis, die sagen, ich will nicht zur Bundeswehr. Ich verweigere den Wehrdienst oder auch ich möchte mich anders einbringen in die Gesellschaft. Fein. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem autoritären und einem demokratischen System, wenn ich in Frieden und in Freiheit und in einer liberalen Gesellschaft leben kann, oder wenn ich in einem autoritären Staat leben muss, wenn ich jetzt in der Ukraine sehe, in den besetzten Gebieten, unter welchen wirklich brutalen und unmenschlichen Bedingungen die Menschen dort leben, dann wird mir auch klar, warum wir dafür werben müssen, dass wir im Zweifelsfall unsere Freiheit hier auch mit der Bundeswehr verteidigen müssen. Klar, dafür ist die da. Und dafür müssen wir werben, dafür müssen wir Mehrheiten suchen und das müssen wir gut erklären, dafür brauchen wir gute Gründe. Deswegen waren wir jahrelang, jahrzehntelang so skeptisch, weil Deutschland mit seiner Geschichte, mit Militär in der Regel sehr viel Leid und sehr viel Brutalität gebracht hat und Länder erobert hat. Menschen vernichtet hat und so weiter. Und dass das jetzt anders sein könnte, dass wir uns verteidigen gegen einen autoritären, imperialistischen Angreifer, das ist natürlich auch wieder ein Kulturwandel. Und dafür Verständnis, also dafür Mehrheiten zu finden, darüber zu diskutieren, ist sicherlich auch Ziel unseres Vereins, ganz klar. Ja.
Aber gerade diese Diskussion und diese offene demokratische Kultur, die ja verteidigt werden soll, das Forum der wehrhaften Demokratie, ist natürlich auch die sensibelste Stelle, oder? Also genau der Punkt, an dem zum Beispiel eine fremde Macht, eben Russland, ansetzen könnte und sagen könnte, da schon gehe ich rein und versuche, diese Diskussion zu kapern oder zu beeinflussen. Denn also das, was wir gerade erleben, diesen chaotischen Umgang mit dieser diffusen Bedrohungslage ist ja demokratieimmanent, könnte man sagen. Denn bei uns dürfen alle mitreden, deswegen gibt es ganz viele Meinungen. Bei uns gibt es ganz viele Verbände, die doch auch irgendwie eingebunden werden wollen. Das ist natürlich in autoritären Regimen nicht so. Sehen Sie denn eine Bedrohung schon auch an diesem Punkt bei diesem großen Thema, das wir gerade haben, eigentlich? Wie reden wir darüber?
Klar, in gewissen Zirkeln wird mit der Angst gespielt. Und natürlich, wenn ich sehe, wie derzeit die Demonstrationen vorbereitet werden gegen die Wehrpflicht, mit welchen Slogan da gegen die Wehrpflicht Stimmung gemacht wird, ganz unabhängig davon, ob man jetzt für oder gegen die Wehrpflicht ist, aber einfach nur, wie quasi Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene da, ich will jetzt nicht sagen manipuliert werden, aber schon natürlich ausgerichtet werden. Das macht mir schon bis zum gewissen Grad auch Sorge, weil ich natürlich mir vorstellen kann, dass dieses Einfallstor für Personen, die ein Interesse dran haben, unsere Gesellschaft zu schwächen, ein gefundenes Fressen ist, ganz klar. Ja. So, nun will man natürlich auf keinen Fall oder ich auf jeden Fall nicht den Eindruck erwecken, als dass man alle, die sich gegen die Wehrpflicht mit diesen Slogan stellen, die fünfte Kolonne Moskaus sind, auf keinen Fall. Aber dass das auch, was da gesagt wird, ja, wir sterben nicht für die, ich weiß gar nicht, wie genau die Sprüche sind, aber dass das teilweise identisch ist mit dem, was wir auch aus Moskau hören oder was von gewissen Gruppen, ob das jetzt in Ungarn ist oder in anderen Ländern, wo man sehr russlandnah ist, dass das sehr ähnlich klingt, ja, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und auch da, glaube ich, müssen wir früh genug ansetzen, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Lehrerinnen zu sprechen, die Lage zu erklären, die Relevanz von Verteidigung so zu erläutern, dass es nicht darum geht, eine Gesellschaft zu militarisieren, sondern dass man deren Freiheiten schützen will, dass man ihr freies Leben, ihre Entscheidungsfreiheit, ihre Art, wen wollt ihr lieben, respektieren möchte und vieles andere mehr, was ja in Russland und in anderen Autokratien einfach gar nicht geht, ja. So, und wenn wir uns über Klimaschutz Gedanken machen, wenn wir uns über soziale Standards Gedanken machen und vieles andere mehr. Ich meine, die Rechte und die Freiheiten, die wir hier haben, sind nicht selbstverständlich. Autokratien wollen unser individuelles Leben beherrschen. Wer das nicht will, muss sich überlegen, wie er sein freiheitliches Leben schützen kann. Im besten Fall geht das natürlich ohne Waffen. Aber wenn wir angegriffen werden, müssen wir wehrhaft sein. Das ist gesellschaftliche Resilienz, das ist auch die Resilienz der Wirtschaft, das sind resiliente Strukturen, aber es ist im Zweifelsfall eben auch hoffentlich eine gut aufgestellte Bundeswehr oder eine Armee.
Ihr Verein ist sehr in Göttingen ansässig. Sie haben ihn dort gegründet und sind ja auch dort verwurzelt. Bei den Mitgliedern kann man vielleicht auch so eine Tendenz erkennen, eher universitärer Kontext, vielleicht eine kleine Tendenz zu den Grünen, zumindest im Vorstand, weil sie natürlich ihr Umfeld als erstes erreicht haben. Aber ich kann mir vorstellen, Sie wollen eigentlich darüber hinaus wachsen. Was ist denn da so Ihr Ziel? Wollen Sie auch jenseits von Göttingen wirken? Kann man bei Ihnen auch mitmachen, wenn man aus Buxtehude kommt?
Auf jeden Fall. Und wir haben auch schon sehr viele Mitglieder außerhalb von Göttingen. Also das war ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass man ja 7 Gründungsmitglieder braucht. Ich glaube, wir waren bei der Gründung 9 oder 11. Und das ist natürlich leichter, wenn man die Leute, die auch sich für das Thema interessieren, natürlich vor Ort hat und keine langen Anfahrwege erzeugt. Aber ganz grundsätzlich von Mönchengladbach bis Berlin sind schon Leute beigetreten. Auch aus Hessen und aus Bayern haben wir Mitglieder. Also das muss nicht regional auf Göttingen beschränkt sein. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns, wenn Leute sagen, Mensch, euer Thema finde ich gut. Kommt ihr auch mal zu uns, macht ihr da mal eine Veranstaltung. Ne? Und im Moment bieten wir sehr viel online an und klar, Göttingen ist im Moment, es ist am einfachsten zu organisieren, aber es soll keineswegs auf Göttingen beschränkt bleiben, ganz im Gegenteil. Was ich mir vorstellen könnte oder was wir uns vorstellen, ist natürlich erstmal so eine Basis zu schaffen, dass man sieht, was kann man machen. Wir bieten im Moment einen Stammtisch an, der ist natürlich in Göttingen, aber auch das muss ja nicht so bleiben. Wir bieten an, dass Leute Papiere, Ideen, Kommentare veröffentlichen können auf unserer Seite. Das wollen wir auch noch ein bisschen intensivieren. Wir wollen aber auch Debattenformate anbieten, ob das an Schulen ist oder in Betrieben oder auch für Kirchen oder für andere. Und wir wollen aber auch als Kooperationspartner für politische Bildungsarbeit auftreten. Ich werde dazu demnächst noch mit ein paar Stiftungen sprechen und dann überlegen wir halt, wie so ein Format aussehen kann. Es kann klein sein, kann groß sein. Wir bieten uns auch an für kommunale Träger, also wenn auch da Bedarf ist, eben entweder an Multiplikatoren ranzutreten oder eben an die Bürgerinnen und Bürger direkt. Wir haben ja eben die Themen schon angerissen, die vielleicht interessieren. Es kann aber auch ein Expertentalk sein. Also wenn man sagt, Mensch, wir müssen doch nochmal über die Frage von Low-Level Agent oder wo sehe ich denn hier, wie kann ich denn erkennen, dass Gefahr im Verzug ist und so weiter. Auch da kann ich zum Beispiel über mein Netzwerk natürlich relativ leicht auch gute Expertinnen und Experten organisieren und wir kommen dann entweder online oder vor Ort im Kleinen ins Gespräch. Also alles ist möglich. Erstens, dadurch, dass wir ein Verein sind, wir sind gemeinnützig, man kann bei uns einsehen, was sind die Ziele, habe ich Lust, mich da zu engagieren, habe ich Lust, da mitzumachen, das ist absolut transparent. Wir würden gern an der einen oder anderen Stelle finanziell mehr machen können. Das heißt, wir sind auch auf der Suche nach Spenden. Also zum Beispiel wie die Finanzwende, die ja komplett unabhängig von öffentlichen Geldern agiert und arbeitet. Das heißt, die finanzieren sich ausschließlich über private Spenden. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir diesen Bereich noch ein bisschen erweitern können. Und das andere ist, dass ich auch glaube, dass man schauen muss, ob nicht auch Betriebe, nicht nur in der Region, sondern allgemein Interesse haben, dass diese Arbeit fortgesetzt wird, dass wir in den Dialog treten an den Schulen, in den Betrieben, mit der Bevölkerung, in den Gemeinden und so weiter. Weil ja alles, was die Gesellschaft an Vorbereitungen trifft, im Krisenfall auch für die Unternehmen ein Asset ist. Ja? Und sozusagen in diese Richtung stärker zu denken und damit unterschiedlichen Leuten aus Betrieben oder Unternehmensleitungen ins Gespräch zu kommen. Das ist auch nochmal jetzt ein Ansatz, den ich stärker verfolgen möchte. Wo ich auch schon sehe, dass es sehr viele Betriebe gibt, die in diese Richtung denken, die sich auch Gedanken machen, die auch das Thema für sich als Priorität setzen. Aber da habe ich noch nicht so einen richtigen Überblick, was Betrieben oder Unternehmen da auch helfen könnte.
Wie sich Ihr Verein, aber auch die Debatte um die Werftedemokratie weiterentwickelt, das behalten wir im Blick. Für heute bedanke ich mich erst einmal für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und dann auf bald mal wieder.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.